NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Juli 1910. Der Geburtstag des Komponisten Oskar Sala.
Ein tödlicher Schwarm von Seevögeln verbreitet Angst und Schrecken im verschlafenen Küstennest Bodega Bay. Alfred Hitchcocks Die Vögel setzte 1963 neue Maßstäbe im Gruselgenre.
Es gibt auf diesem Planeten Vögel seit der Zeit des Archäopteryx, also seit 140 Millionen Jahren. Ist es nicht sonderbar, dass sie die ganze Zeit gewartet haben, um jetzt einen Krieg gegen die Menschen anzufangen?
5 Millionen Dollar spielte Hitchcocks aufwendigster Film ein. Die Rache der Natur an der entwurzelten Menschheit. Bis heute ein aktuelles Thema. Besonders gruselig das Geschrei der Möwen, das unheilvolle Flattern ihrer Federn und die beunruhigende Stille. Das sind keine Töne aus der Natur, sondern sie sind mit einem vergessenen Musikinstrument des 20. Jahrhunderts erzeugt worden. Denn Hitchcock hatte genaue Vorstellungen.
In der Schlussszene, wenn Rod Taylor zum ersten Mal alles voller Vögel sieht, wollte ich Stille haben. Aber nicht irgendeine Stille, sondern eine elektronische Stille von einer Monotonie, als hörte man in der Ferne das Meer. Auf dem Dachboden.
Eine sehr grausame Szene, für die Hitchcock seine blonde Hauptdarstellerin bis zum Nervenzusammenbruch mit echten Vögeln quälte.
Wollte ich einen Ton, der dasselbe bedeutete, wie wenn die Vögel zu Melanie gesagt hätten, wir werden einen lautlosen Mord begehen. Und das haben mir die Techniker mit dem elektronischen Ton auch gebracht.
Möglich machte diesen Klang der deutsche Komponist und Physiker Oskar Sala. Um 1930 war er an der Entwicklung eines völlig neuartigen Instruments beteiligt, das Strom in Musik verwandeln konnte. Das Trautonium.
Ich mache das einfach mal ganz kurz vor.
Peter Pichler ist einer der letzten Menschen, die heute noch auf dem von Friedrich Trautwein und Oskar Sala entwickeltem Trautonium spielen können. Er demonstriert das Instrument in seinem Münchner Studio.
Dass wir eine Saite haben und unter der Saite ist eine Metallschiene. Und wenn ich die Saite auf die Metallschiene drücke, dann stelle ich einen elektronischen Kreislauf her und ein Ton entsteht. Tu denn die Saite auf die Metallschiene, jetzt hören wir einen Ton und jetzt gleite ich da entlang. Alfred Hitchcock wollte in seinen Filmen die Vögel ganz grässliche Töne und nicht reale Vögel. Und nur Oskar Sala konnte das seinerzeit herstellen. Und deswegen ist das Trautonium dann bekannt geworden in der Filmszene. Und jeder wollte mit Oskar Sala was machen. Und deswegen gibt es 300 Filme, vertonte Filme von Oskar Sala.
Nicht nur Hitchcock, auch Edgar Wallace Filme haben eine Sala-Tonspur. Genauso wie diese ikonische Werbefigur der jungen Bundesrepublik.
Mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB.
Alle Filme, die was mit Elektrik zu tun hatten, hat er gemacht. Bis in den 80er Jahren. Also auch Zahnarztwerbung, jede Autowerbung leider. Leider auch für die BASF. Nur er konnte die neuen Filme, Computer, nur er konnte das vertonen in seiner Zeit. Und deswegen ist er so bekannt geworden.
Herr Wirt, die Kehle ist verdorrt. Wir wollen Coca-Cola haben, und zwar sofort.
Sala ist ja 1910 geboren und schon als Jugendlicher muss er ein sehr, sehr guter Pianist gewesen sein, wenn man weiß, was er so auch öffentlich aufgeführt hat. Und er ging dann 1929 nach Berlin an die dortige Musikhochschule und hat angefangen, Musik zu studieren, Klavier und Komposition.
Das ist Silke Berdux, die Kuratorin der Musikinstrumentensammlung im Deutschen Museum in München.
Wir sind hier in der provisorischen Ausstellung der Musikinstrumente im Deutschen Museum. Und ein kleiner Teil ist Oskar Sala gewidmet, wo wir so wichtige Instrumente und Geräte aus seinem Studio ausgestellt haben. Und hier steht jetzt das Konzerttrautonium.
Fast wie eine kleine Orgel. Drehknöpfe, Kippschalter und anstatt der Tasten zwei gespannte Drähte. Ein Anblick wie eine Kommandozentrale aus einem Weltraumfilm. Aber wie kommt man auf so eine Idee? In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts suchten Musiker und Ingenieure in Berlin nach der Lösung für ein großes Problem.
An der dortigen Musikhochschule gab es eine sehr spezielle Einrichtung, nämlich die Rundfunkversuchsstelle für Musik.
Die Mikrofone der Zeit waren zwar für Sprachaufnahmen gut geeignet, Musik klang hingegen matschig und dumpf. Der Komponist Paul Hindemith versuchte das Problem kompositorisch zu lösen. Er schrieb Musik, die die Grenzen der neuen Aufnahmetechnik berücksichtigen sollte, indem er bestimmte Instrumente miteinander kombinierte. Klarinette, Trompete, Violine, Kontrabass und Klavier klingen so unterschiedlich, dass man sie auch in rauschenden Aufnahmen deutlich voneinander unterscheiden kann. Der Leiter der Rundfunkversuchsstelle war der Ingenieur Friedrich Trautwein. Er suchte nach einem Weg, um das Mikrofon einfach weglassen zu können.
Friedrich Trautwein wollte gerne ein Instrument entwickeln, mit dem er direkt in den Rundfunk spielen konnte, ohne Mikrofone. Und hatte erst überlegt, ein Blasinstrument oder eine elektronische Orgel und ist dann schließlich aber zum Trautonium gekommen.
Und dann sind wir alle darauf bezogen und trafen den Doktor bei einer Konstruktion.
Erinnert sich Oskar Sala, wie er als Student zum ersten Mal dem Trautonium begegnete.
Da sah ich zum ersten Mal dieses Spielmanual. Und dann hat er uns das mal vorgeführt. Hindemith sagte, zeichnen Sie sich doch mal, wenn Sie so ein Glissando machen. Nicht? Und er war ja nun kein Musiker, er war Dr. Ink, nicht wahr? Aber dann hat er so mit dem Finger da lang geringt. Und wir hörten zu unserem Erstaunen dieses klassisch Glissando hin und zurück.
Gleich am nächsten Tag steht Sala wieder vor Trautwein.
Ich hätte Interesse, da mal mitzumachen. Denn Hindemith hat da große Töne da geredet. Er sagte, also, das gefällt mir sehr. Wenn Sie daraus drei spielbare Instrumente kriegen, wo man auch noch alles schön einstellen kann und so weiter, dann verspreche ich, ich werde dafür komponieren.
Da Trautwein nun von seinem neuen Assistenten Oskar Sala unterstützt wurde, gelang ihm das Kunststück. Und so spielten Paul Hindemith, der Pianist Rudolf Schmidt und Oskar Sala selbst am 20. Juni 1930 das erste öffentliche Konzert mit Stücken für Trautonium. Zusätzlich zu der dreistimmigen kontrapunktischen Elektromusik sorgte Trautwein dafür, dass auch der Saal in der Berliner Musikhochschule zum Instrument wurde. Trautwein verblüffte das Publikum dort mit einer umfangreichen Lautsprecheranlage an Decken und Wänden. Auch die Industrie witterte einen neuen Markt. Peter Pichler.
Das ist das erste massenhergestellte elektronische Instrument. Weil die dachten natürlich, Telefunken hat es damals hergestellt, die haben das iPad erfunden. Wirklich, wir haben Millionen da reingesteckt.
Es gibt auch eine sehr schöne Werbung, wo eine kleine Familie sitzt mit Klavier, Cello und Trautonium im Wohnzimmer mit Spitzendecke. Aber es hat sich nicht rentiert und dann wurde das relativ schnell eingestellt mit sehr hohen Verlusten für Telefunken.
Inzwischen war Oskar Sala zum alleinigen führenden Entwickler des Trautoniums geworden und zu seinem gefragten Interpreten.
Er hat ganz früh schon etwas für den Film gemacht, nämlich 1930 für Stürme über den Mont Blanc von Arnold Funk. Das ist einer der Filme, in denen auch Leni Riefenstahl mitgespielt hat. Da hat er die Flugzeuggeräusche gemacht. Offenbar konnte man damals noch nichts aufnehmen, wirklich gut. Und dann wurden auf dem Trautonium die Flugzeuggeräusche erzeugt.
Auch die Nazis hatten ein großes Interesse an den neuen technischen Möglichkeiten, aber aus ganz anderen Gründen als Oskar Sala. Propagandaminister Josef Goebbels, kurz nach der Machtübernahme 1933.
Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das Allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt.
Dann kam nach kurzer Zeit erstmal eine Vorführung bei Dr. Goebbels.
Also es gab diese Präsentation, die war im April 1935. Da gibt es einen kleinen Zeitungsbericht darüber, dass Sala, Trautwein und zwei weitere Musiker das bei Goebbels im Propagandaministerium präsentiert haben.
Es war so, das habe ich mir schon vorher gedacht.
Erinnert sich Oskar Sala an die Begegnung.
Wenn jemand jetzt das Instrument hört mit unseren raffinierten Geschichten, die wir gemacht haben, wenn das jemand hört, der es noch nie gehört, der kann doch bloß sagen, ja meine Herren, was ist denn los hier? Das ist ja was ganz Neues, nicht wahr? Und so war es ja auch. Er hat natürlich nicht so spontan so, aber er war sichtlich beeindruckt und sagte dann zu Trautwein, naja, machen Sie mal weiter.
Er war beteiligt an Versuchen auf der Eckhardt-Bühne in Berlin 1935 im Herbst, wie man so etwas halt mit den modernen technischen Mitteln beschallen kann. Man muss ja sagen, das war eine relativ neue Sache damals, also solche Massen zu beschallen. Und wenn die technischen Möglichkeiten nicht da gewesen wären, der Nationalsozialismus hätte zumindest ein Problem gehabt. Und es kann sein, dass das auch der Zugang von Sala war.
Inwieweit Sala dann weiterhin von den Nationalsozialisten protegiert wurde, kann Silke Berdux vom Deutschen Museum in München nicht abschließend sagen. Zu viele Bereiche aus Oskar Salas Leben sind noch nicht wissenschaftlich erforscht. Klar ist, während Salas Lehrer Paul Hindemith immer stärker in seiner Arbeit behindert wurde und auch Friedrich Trautweins Rundfunkversuchsstelle nicht in das Klangkonzept der neuen Herrscher passte, Oskar Sala konnte weiter auftreten.
1939 ist er bei den Reichsmusiktagen in Düsseldorf aufgetreten mit dem Trautonium und ist ja später ziemlich viel gereist. Also von 1940 bis Anfang 1944 gab es insgesamt 50 Auftritte im heutigen deutschen Bereich. Aber er ist auch noch nach Budapest, nach Paris und nach Rom gefahren Anfang der 40er Jahre. Also war schon relativ viel unterwegs.
Auf seinen Tourneen spielte er Bearbeitungen bekannter Werke von Händel, Beethoven, Paganini, aber auch neue Kompositionen für sein Instrument. Der Hindemith-Schüler Harald Genzmer komponierte ein ganzes Konzert mit großem Orchester, das die Möglichkeiten des Trautoniums voll ausschöpft. ...1944 wurde Oskar Sala zur Wehrmacht eingezogen und an die Ostfront geschickt. Er überlebte den Krieg stark verwundet und kehrte im Juli 1945 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in seine Heimatstadt Greiz zurück. Von da an zog sich Oskar Sala zunehmend aus dem öffentlichen Konzertleben zurück und vertiefte sich in die Arbeit an seinem Instrument und in seinem Studio.
Das alte Haus von Rocky Tocchi, da ist Trautonium zum Beispiel. In den 60er Jahren hat er nochmal versucht, auch so Pop zu machen.
Das alte Haus von Rocky Tocchi hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es...
Dass das Trautonium heute fast vergessen ist, hat mehrere Gründe. Zum einen verlor es mit dem Siegeszug der Synthesizer in den 60er Jahren zunehmend an Bedeutung.
Da es nur das eine Instrument war und es war an ihn gebunden, konnte es nicht diese Breitenwirkung entfalten. Und vielleicht war ihm das wichtig, das ist sein Instrument und auf dem spielt er und das ist sein Ausdrucksmittel.
Zum anderen?
Weil Sala es sehr behütet hat. Also er wollte keine Schüler haben.
Ich durfte mit seinem Instrument zwar spielen, aber er hat es nicht sehr gefördert, dass es dann anderen Spieler gibt. Deswegen habe ich das auch richtig angefangen, erst wie er gestorben ist.
Kurz vor seinem Tod am 26. Februar 2002 übergab Oskar Sala seine Instrumente an die Nachwelt. Sie stehen heute im Instrumentenmuseum in Berlin und im Deutschen Museum an den Standorten in Bonn und München. Obwohl das Instrument Elektropioniere wie Kraftwerk inspiriert hat, ist Peter Pichler heute der letzte Musiker, der mit dem Trautonium öffentlich auftritt und das Erbe von Oskar Sala am Leben erhält. Genau wie Sala hat auch er keine Schüler.
Jetzt kommt noch was dazu, kannst du nicht bei Amazon kaufen. Und es geht ja um die feinen Unterschiede. Und es ist heutzutage mit der Globalisierung ist es eine Gleichmacherei. Es ist alles gleich. Jeder denkt, er ist individuell ganz vorne, aber eigentlich macht er nur nach. Und das kann auch mit dem Trautonium nicht passieren, weil das eben nicht auf der wohltemperierten Stimmung basiert. Deswegen sind die Klänge immer ein bisschen falsch. Und somit kannst du nur das mit diesem Instrument machen, den Sound. Aber es ist was für Feinschmecker.
Im Zeitzeichen erinnerte Niklas Rudolf an Oskar Sala, der am 18. Juli 1910 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.